Nochmal, guten Morgen.
Und, es ist so toll, dass wir heute zusammen sind.
Es ist wunderbar, uns in diesem neuen Gebäude zu treffen. Und es ist schön, hier zusammen zu singen und das Wort Gottes zu hören, um Pfingsten zu feiern. Aber ich möchte, dass wir uns für ein paar Minuten vorstellen, dass wir nicht hier sind. Okay? Heute ist Pfingsten. Der Titel meiner heutigen Predigt ist Sinai wiederholt, das Gesetz erneut. Um dies zu verstehen, mussten wir uns vorstellen, dass wir Juden im historischen Jerusalem sind. Okay? So, hier ist ein Foto, ein Modell oder so, der antiken Stadt Jerusalem. Im Westen befindet sich der westliche Hügel mit dem Palast von König Herodes. Die Stadt geht hinunter in dieses Tal und dann wieder hinauf zum Tempelberg. Der Tempelberg steht über der ganzen Stadt. Es ist Morgen und die Stadt ist voller Menschen, denn heute ist ein Fest. Es ist das Fest der Wochen. Deshalb hatten sich Zehntausende von Menschen in der Stadt auf. Sie fühlen jedes Haus, kampieren in allen Höfen, Gärten und auf Plätzen. Heute Morgen bereiten wir unsere Opfergaben für Gott vor. Die Tora beschreibt verschiedene wichtige Feste. In 3. Mose 23 lesen wir über das Passahfest und das Fest der ungesäuerten Brote. Am ersten Tag dieser Woche, der Fest der ungesäuerten Brote, wird eine besondere Art von Opfer dargebracht, nämlich ein Schwingopfer für den ersten Früchte der Weizengaben. Und 49 Tage später, also 7 Wochen nach diesem Schwingopfer, also 50 Tage nach dem Pessachfest, ist heute das Fest der Wochen. Auf Hebräisch heißt dieser Tag Shavuot. Könnt ihr das sagen? Shavuot.
Shavuot.
Shavuot. Ja, heute ist Shavuot. Okay? Das Schwingopfer vor 50 Tagen war nur eine kleine Gabe aus der frühen Ernte. Aber in den letzten 50 Tagen haben wir unser gesamtes Getreide geerntet. Und heute feiern wir die große Ernte, die Gott uns geschenkt hat. Wir finden das Fest der Wochen oder Shavuot auch in 3. Mose 23, Vers 15 bis 16. Hier steht, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speiseopfer dem Herrn opfern. Es geht um das Fest der Wochen oder Shavuot. Und beachtet, dass das Datum wichtig ist. 50 Tage nach Pessach. Wisst ihr, warum diese Tage so wichtig ist? Wisst ihr, was 50 Tage nach dem ersten Pessach passiert ist? Wisst ihr? Nochmal? Genau, Rainer. Wow, gut gemacht, Rainer. Ja, genau. Ja, 50 Tage nach dem Passahfest, dem Auszug aus Ägypten, empfing Mose das Gesetz auf dem Berg Sinai. Deshalb feiern Juden an Shavuot nicht nur die Ernte, sondern auch den Tag, an dem das jüdische Volk gegründet würde. Der Tag, an dem die Hebräer zum Gottesvolk würden. Dies ist der Ursprung des Judentums. Es ist sehr wichtig und besonders für dieses jüdische Volk. Und wenn die Juden Shavuot feiern, erinnern sie sich an Sinai, an 2. Mose 19. 2. Mose 19, 16, Vers 19. Und Florian, würdest du bitte beten?
Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune-Ton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut.
Wow, ein bisschen wie heute Morgen. Juden rezitieren diese Geschichte wieder und wieder. An Shavuot lesen sie Tag und Nacht die Tora, aber vor allem diese Geschichte in 2. Mose 19 und die 10 Gebote in 2. Mose 20. So denken sie die ganze Nacht über Mose, über das Gesetz des Mose und über die Ereignisse am Sinai nach. So, hier ist nochmal Jerusalem. Wir stellen uns also wieder vor, dass wir diese Juden in Jerusalem sind. Wir haben diese Gedanken an Mose und den Sinai im Kopf, während wir unsere Opfergaben für Shavuot vorbereiten. Wir haben unser Brot aus der Ernte, unsere Tiere zu opfern und endlich hören wir das Shofar aus dem Tempelberg klingen. Der Shofar. Ja, ich habe keinen Shofar. Der Klang rollt das Tal hinunter und erfüllt die ganze Stadt. Jetzt sind wir begeistert. Und so beginnen wir wie jedes Jahr den Fußmarsch zum Tempel mit all den Menschen. Aber plötzlich passiert etwas, was noch nie zuvor passiert ist. Ein anderer Klang zieht durch die Stadt. Dieser Klang ist nicht wie die Hörner, die von Menschen geblasen werden. Nein, er klingt wie etwas, das nur Gott tun kann. Wie ein heftiger Wind, der vom Himmel kommt, durch die Stadt braust und die Häuser erschüttert. Und dieses Geräusch kommt nicht aus dem Tempel im Ost. Seltsamerweise kommt es von der anderen Seite der Stadt, von dem westlichen Hügel. Wir spüren das Tosen, wir hören den Wind und fragen uns, was passiert ist. Als wir stehen bleiben und uns umsehen, steigt aus dem Tempel im Osten Rauch auf, der von den Opfern stammt. Aber dann, im Westen, woher dieses Geräusch kam, fällt Feuer vom Himmel und füllt ein Haus. Aber das Haus brennt nicht. Es ist wie der Dornbusch, in dem Gott zum ersten Mal zu Mose sprach, der in Flammen stand, aber nicht brannte. Und die Menschen in dem Haus werden nicht getötet. Nein, sie beginnen zu predigen. Und wir können nicht anders, als uns zu fragen, was hier los ist. Wir wenden uns also diesem Haus zu und beginnen, den Predigten von den Männern zuzuhören. Und worüber predigen sie? Wer ist es, über den sie predigen? Über einen Mann namens Jeschua, Jesus. Manchmal lesen wir die Bibel und finden sie langweilig. Aber der Pfingstmorgen war nicht langweilig. Gar nicht. Gar und ganz nicht. Und manchmal entgeht uns das Interessante, Kraftvolle und Spannende, weil wir keine Juden im alten Jerusalem sind. Wir feiern kein Shavuot. Heute Morgen möchte ich uns in die biblische Bedeutung von Pfingsten einführen und zeigen, was es für die Juden bedeutete, die es erlebten. Und ich möchte, dass wir unsere Überzeugungen darüber vertiefen, was es für uns heute bedeutet. Ich bin begeistert. Lass uns darüber lehren. Erstens, was ein Jude an diesem Schavuot erlebt hat. Wir haben schon das Bild, nun lesen wir den Text. Apostelgeschichte 2, 1 bis 6.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
So, nochmal, Jerusalem. Der Tempel befindet sich auf dem Tempelberg in Osten. Die meisten Menschen hätten innerhalb der Stadtmauern einen Platz zum Wohnen gefunden. Weshalb es heißt, es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die Kirchengeschichte und die Archäologie legen nahe, dass der Ort, an dem die Jünger wohnten, auf dem westlichen Hügel war. Es war eigentlich ein Haus, in dem das Abendmahl stattfand und in dem sich die Jünger nach der Himmelfahrt versammelten. Okay? Die Gelehrten sagen, das Haus befand sich hier am Punkt D. Okay? Vielleicht nicht, aber das sagen die Gelehrten. So. Also wahrscheinlich so passiert, wie ich es erzählt habe. Dieses Geräusch dröhnt durch die Stadt. Die Leute schauen den Hügel hinauf und sehen, wie Feuer auf dieses Haus niedergeht. Und natürlich gingen die Leute hin, um nachzusehen, was los ist. Aber ein Jude würde sich nicht nur für die Wunder interessieren. Er hatte die Geschichte von Mose und dem Sinai im Kopf und würde schnell viele Parallelen erkennen. Vielleicht habt ihr das auch, aber sehen wir sie uns an. So, Pfingsten, Sinai, Parallelen. Am Morgen von Shavuot ertönten die Trompeten oder Schofare aus dem Tempel, die die Menschen zur Anbetung aufrufen. Aber in diesem Moment auch das Brausen von einem gewaltigen Sturm, das ist sehr ähnlich wie auf dem Berg Sinai, wo es den Klang von Trompeten und Gewitter gab. Am Sinai kommt Gott in Form von Feuer vom Himmel an den Ort, an dem er Mose, seinem auserwählten Sprecher, trifft. An Pfingsten kommt Gott in Form von Feuer vom Himmel an den Ort, an dem er Petrus und die Apostel, seine auserwählten Sprecher, trifft. Das nächste kommt später, aber das war der Beginn des Christentums, ein neues Gesetz, ein neuer Bund mit Gott, ein neues Volk, ein heiliges Volk von Jüngern für Jesus. Und endlich gab Gott noch dem Feuer und den Gewittern auf dem Sinai Moses das Gesetz, um das Volk zu lehren. Und an Pfingsten gab Gott Petrus ein neues Gesetz, das er lehren sollte. Das sind also die Gemeinsamkeiten. Natürlich würde ein Jude, der am Sabbat zuvor Exodus, 2. Mose 19 und 20 gelesen hat, wie es immer noch üblich ist, all diese Ähnlichkeiten recht schnell erkennen. Aber auch, sie würden auch einige Unterschiede erkennen. Und diese sind ebenso wichtig wie die Gemeinsamkeiten. So, bevor wir dazu kommen, sollten wir den Text weiterlesen. Und das ist ein ziemlich langer Text, okay? Aber er hat noch mehr Kraft, wenn wir uns die Szene vorstellen können. So, jetzt lesen wir Apostelgeschichte 2, 6 bis 39. Seid ihr bereit? Okay, Florian, los geht's.
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn dann ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Denn es war unmöglich, dass er vom Tode festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen. Wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Danke, Florian. So, es gibt eine wichtige Unterschiede zwischen der Predigt von Petrus hier und dem Gesetz, das am Sinai gegeben wurde. Wir werden heute drei erledigen, bevor wir ein weiteres Lied singen und Abendmahl nehmen. Der erste Unterschied ist die vielen Sprachen. Die Menschen waren durch dieses Wunder verstört. Hier waren Menschen aus ganz Rom versammelt. Und jeder hörte seine eigene Muttersprache. Das ist doch ein bisschen verstörend, oder? Wahrscheinlich hatten sie alle eine gemeinsame Sprache, Hebräisch, die sie an Shavuot zu hören erwarteten. Aber jetzt hören sie ihre Muttersprache. Und darüber hinaus hört jeder von ihnen eine andere Sprache. Es wäre so, als würde ich predigen, aber statt unserer wunderbaren Übersetzer, Olaf, danke. Aber statt Olaf würdet ihr alle eure Muttersprache hören. Ja, das wäre schön, wow. Aber Quentin und seine Familie hört mich auf Französisch. Soraya auf Deutsch, die Studentin aus Boston auf Englisch, Michael und Carmen auf Rumänisch, Vasili auf Moldawisch, Else auf Spanisch, Vita auf Ukrainisch und so weiter. Das wäre doch merkwürdig, verwirrend, sogar ein wenig verstörend. Ganz anders als der Sinai. Am Sinai sprach Gott zu Mose und Mose zu den Menschen und Mose sprach zu einer Nation, einem Volk. Am Pfingsten öffnet Gott seine Botschaft. Der alte Bund war für die Juden. Der neue Bund ist für alle Menschen. Er wird in allen Sprachen gepredigt werden. Bis Pfingsten waren Nationalität und Sprache ein Hindernis, um Gottes Wort zu hören. Wenn man nicht jüdisch war und kein Hebräisch verstand, könnte man Gottes Wort nicht hören. Nach Pfingsten war Gottes Wort für jede Sprache und jedes Volk da. Gottes Botschaft ist eindeutig. Gott will, dass alle Menschen aus allen Nationen gerettet werden. Amen. Manchmal, wenn ich evangelisiere, sagen die Leute, naja, du bist Christ, aber nur, weil du aus Amerika kommst. Wenn du aus Asien oder einem arabischen Land kommen würdest, würdest du nicht an Gott glauben. Habt ihr das auch gehört? Ja? Ist das wahr?
Nein.
Nein! Nein! Ich habe einen Bericht gefunden. Ja, gibt es ein paar, die sind ähnlich, aber ich habe einen Bericht gefunden, der einige der Länder mit der am schnellsten wachsenden christlichen Bevölkerung zeigt. Die Nummer 1 war, where did you say guess?
Ratet.
Ratet? Habt ihr erratet? Nepal. Nepal. Nummer 1. Nummer 2, China. 3, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, okay. 4, Saudi-Arabien. 5, Katar. 6, Jemen. 8, Mongolei. 9, Kambodscha. 10, Bahrain. Ich weiß nicht, was ist passiert. Dies ist nur ein Bereich, aber habt ihr etwas bemerkt? Sie alle sind entweder Asiatin oder Araber. Wow. Das Christentum ist nicht nur für die westliche Welt bestimmt. Ja. Es ist für alle da. Und das Evangelium breitet sich in der ganzen Welt aus. Aber dennoch, manchmal sagen die Leute, naja, okay, die Bibel ist so alt und sie würde in einer anderen Sprache geschrieben. Woher sollen wir wissen, ob sie gut übersetzt ist? Muss man nicht Griechisch kennen, um sie wirklich zu verstehen? Habt ihr auch das gehört? Ja. Auch, das ist völlig falsch. Wir sind nicht der Islam. Dies ist nicht der Koran. Die Muslime lehren, man müsse den Koran auf Arabisch lesen, um Gottes Botschaft zu verstehen. Aber das ist ganz und gar nicht das, was Gott gelehrt hat. Das erste Wunder der Gemeinde hat bewiesen, dass Gott seine Botschaft und sein Wort in jeder Sprache vermitteln kann. Seine Botschaft geht nicht in der Übersetzung verloren. Sie wird in der Übersetzung verbreitet. Die vielen Sprachen waren nicht nur ein Wunder, sondern ein wichtiger Unterschied zum Sinai. Die vielen Sprachen zu Pfingsten zeigten den Juden damals und uns heute, dass Gottes Botschaft für alle Menschen bestimmt ist. Unterschied 2. Der Unterdrücker und die Geretteten. In der Tora erinnert Gott die Hebräer immer wieder daran, dass sie unterdrückt und gerettet werden würden. Sie würden von Ägypten und vom Pharao unterdrückt. Gott ist der Held, der sie gerettet hat. Aber zu Pfingsten ist das ganz anders. Wer sind die Bösewichter in der Predigt von Petrus? Wir, ja, genau, Israel. Aber ja, wer sind die Bösewichter? Der Menschen, die zu hören. So, wer sind die Bösen? Wir sind. Wir Sünder. Ja? Wir Sünder. Wir haben Jesus unterdrückt. Wir haben Jesus getötet. Wow. Wir sind die Böse. Und wer wird von Gott gerettet? Jesus. Jesus. Wir Bösewichte töten ihn, aber Gott rettet ihn. Wer sind Ägypten? Wir sind Ägypten. Wir sind Pharao. Jesus ist Israel. Und Gott ist immer noch der Retter. Amen. Ja, Amen. Wir konzentrieren uns oft auf das Ende der Predigt, wo es heißt, dass Jesus unser Retter, unser Messias, unser Christus ist und uns nun vergeben werden kann. Ja, Amen. Auf jeden Fall, Amen. Aber es gibt hier eine Schlüsselbotschaft, die wir manchmal vergessen. Wir sind die Bösen. Wir sind die Bösen. Wir haben gesündigt. Und unsere Sünde hat Jesus an Kreuz gebracht. Das ist Gottes Sohn. Gott selbst leibhaftig. Wie sollte Gott uns behandeln? Wie er Ägypten behandelt hat. Wie er den Pharao behandelt hat. Gott sollte uns Plagen schicken, die uns quälen, uns alles wegnehmen und unser Leben ruinieren. Er sollte unsere Kinder töten, ein Leben für ein Leben, und uns auf den Grund des Meeres zehren und dort ertränken. Das sollte er tun. Hört sich das für euch zu intensiv an? Ja, vielleicht. Okay. Come on, pass it. Gott hat es mit denen getan, die ihn abgelehnt und Israel unterdrückt haben. Wie viel mehr sollte er es mit denen tun, die seinen Sohn ablehnen und ihn durch ihre Sünden töten. Ja, zu Pfingsten kam die Erlösung durch den Heiligen Geist. Aber um die Erlösung zu verstehen, muss man zuerst verstehen, was man verdient hat. Manchmal fragen mich Menschen, warum schickt Gott gute Menschen in der Hölle? Warum? Oder warum brauche ich Jesus, um gerettet zu werden? Kann ich nicht einfach ein guter Mensch sein? Bedenkt dies. Wenn jemand sein ganzes Leben damit verbringt, Gutes zu tun, aber einmal, ja einmal, ein Kind quält und ermordet, verdient er es dann gut, gerecht und heilig genannt zu werden? Verdient er es, im Himmel geehrt und verherrlicht zu werden? Nein. Seht ihr, wenn ihr auch ja, ein einziges Mal sündigt, macht ihr euch mit schuldig an der Quälerei und Ermordung von Jesus, Gottes eigenem Sohn. Danach könnt ihr nicht erwarten, dass Gott euch in seinem Himmelreich willkommen heißt. Ihr seid hier nicht die Guten. Wir sind nicht die Guten. Wir sind die Böse. Wir sind böse und verfährlich. In Gottes Geschichte sind wir die Bösewichte. Jesus wurde von Gott vor uns gerettet. Und jetzt bietet Jesus aus Gnade an, auch uns zu retten. Genau die Feinde und Bösen, die ihn getötet haben. Wow! Welch unmessliche Gnade und Vergebung. Wir haben sie nicht verdient. Es ist nur Gnade. Und das erklärt, warum es ihnen durch Herz ging am Pfingstenmorgen. Warum sie demütig waren und fragten, was sollen wir tun? Das war Unterschied 2. Und damit sind wir beim letzten Unterschied. Das Gesetz des Geistes. Gott hat den Menschen in der Tora gesagt, was sie tun sollen. Lest die Tora. Sie ist lang. Es sind 613 Gebote. Junge Kinder mussten bis zum Alter von 13 Jahren die gesamte Tora auswendig lernen. Das ist krass, wow. Jeder Befehl, jedes Wort war richtig. So wichtig. Als sie also fragen, was wir tun sollten, wussten sie, dass das, was als nächstes kam, genauso wichtig war wie die gesamte Tora. Die nächsten Gebote waren für ihre Identität als Volk Gottes genauso wichtig wie die Tora, mehr als die Tora. Ein neues Gesetz, ein neuer Sinai, die ganze Geschichte von Israel hat zu diesem Moment geführt. Sie waren im Begriff, das Gesetz zu empfangen, das sie an Gott binden und in einen Bund mit ihm bringen würde. Trotz ihrer bösen Taten. Als die Juden also fragten, was wir tun sollen, haben sie vielleicht eine lange Liste von Geboten, wie in den Büchern Mose erwartet. Aber was haben sie gehört? Etwas, das so einfach, so neu war, dass es sie wahrscheinlich schockierte. Hier ist die neue Genfer Übersetzung. Petrus hat gesagt, kehrt um. Er werdete Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das ist es, was wir tun müssen. Das ist unser Gesetz. Umkehren, sich taufen lassen und ein Geschenk annehmen. Natürlich müssen wir dann weiterhin umkehren. Wir ändern unsere Denkweise. Wir lassen zu, dass der Geist uns jeden Tag mehr und mehr wie Jesus macht. Paulus beschreibt dieses neue Gesetz gut in Römer 8, 1 bis 4.
Florian, wirst du lesen? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist.
Das Gesetz, das heißt das Gesetz des Mose, das am Sinai gegeben wurde, kann nicht von Sünde und Tod befreien, weil es unser Fleisch, unsere sündige Natur nicht heilt. Jesus rettet uns jedoch davor. Wenn wir das neue Gesetz von Pfingsten befolgen, Paulus nennt es das Gesetz des Geistes. Sie können dies in Römer 6 nachlesen, aber unser sündiges Fleisch wird vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit, wenn wir mit Christus in der Taufe sterben. Wir kehren um, das heißt, wir ändern unser Denken. Wir leben nicht mehr für das Fleisch, sondern für Gott. Mit anderen Worten, wir öffnen unseren Verstand für den Geist und wir leben nach dem Geist. Wie es hier heißt, wir wandeln mit dem Geist. Wie lautet also das neue Gesetz? Sei gerettet, folge dem Geist. Das ist das neue Gesetz. Sei gerettet, folge dem Geist. Deshalb ist es unsere Mission als Gemeinde, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, umzukehren und sich taufen zu lassen. Und deshalb es ist unsere Vision als Gemeinde, Jünger zu sein, die mit dem Geist wandeln. Wir folgen das neue Gesetz, das Gesetz des Geistes. Es gibt noch mehr über das Gesetz des Geistes zu sagen und ich werde es in zukünftigen Predigen tun. Okay, so, das kommt. Aber als Jünger müssen wir dem Gesetz des Geistes folgen. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht Teil von Gottes Volk oder Gottes Gemeinde. Das Volk und die Gemeinde, die an Pfingsten gegründet werden. Aber wenn wir dem Gesetz des Geistes folgen, bleibt die Übergabe des neuen Gesetzes, die wunderbare Erneuerung des Sinai, die an Pfingsten stattfand, ein einmaliges Ereignis. Aber das Wunder, dass Gottes Wort zu allen Völkern gepredigt würde und viele gerettet würden, ist ein Wunder, an dem wir auch heute noch teilhaben und es erleben. Ich fühle mich gesegnet, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, in der diese Wunder weitergehen. Gott sei Dank für Pfingsten, für Jesus und für den Heiligen Geist. Ich lade jetzt nicht ein, um uns im Abendmahl zu leiten.